BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzlberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Die Stadezeit, die riebige Zeit, Advent, Weihnachten, das sollte ja eine Zeit der Harmonie und des Friedens, des Familienfriedens sein. Doch das Leben ist oft anders. Und das ist aber wiederum gut für Kabarettisten, wie zum Beispiel Toni Lauerer. Der hat einen humorvollen Blick auf Weihnachten und wir reden heute unter anderem über sein neues Buch. Für die Hörerinnen und Hörer des BR, im Speziellen von Bayern 1, ist der Toni Lauerer natürlich ein bekannter Name. Und aus der Oberpfalz, aus Furt im Wald, ist er heute zu uns ins Funkhaus nach München gekommen. Grüß Gott und herzlich willkommen, Toni.
Grüß Johannes, Servus und Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ich da bin, mich freut es, wieder mal im Funkhaus zu sein.
Du hast ja, da reden wir nachher noch drüber, deine BR-Karriere mehr oder weniger beendet, aber da kommen wir noch drauf. Und darum ist es umso schöner, dass du heute wieder bei uns im Sender bist.
Ja, irgendwie hat es sich angefühlt, weil ich heute hergefahren bin aus Furt im Wald und bin dann in die Hopfenstraße reingefahren und habe das Funkhaus gesehen. Fast ein bisschen heimgekommen war das.
Du hast ja deinen Brotberuf auch noch. Auch das wird ein Thema sein. Ja. Wie ist das Wetter bei euch in Furt? Wie war es heute?
Bei Weitem ist es so schön wie in Minga. Also ihr habt ja auch Sonnenschein, das ist ja Wahnsinn, so schön. Bei uns war es in der Früh trüb und Nieselregen. Aber kein Schnee. Und bloß oben auf die Berge ist weiß der Arber, da läuft sogar der Skilift schon. Aber selbst im Bayerischen Wald, in den unteren Lagen, haben wir grau in grau. Aber es ändert sich schon noch. Hoffe ich.
Ja. Du hast ein Büchle geschrieben, das ist unser Thema heute, oder sagen wir zumindest der Aufhänger, dass du da bist, weil du hast ja sonst noch einen Haufen zu erzählen aus deiner Laufbahn als Standesbeamter. Und das möchte ich noch vorausschicken. Wir haben uns vorher nicht gekannt, wir haben telefoniert. Ich habe die namentlich natürlich gekannt und wissend ein Kollege sozusagen über viele Jahre. Aber wir sind noch nie zusammengekommen.
Persönlich noch nie.
Ja, ja, und dann haben wir vorab telefoniert und dass sich niemand wundert, dann haben wir uns, also wir zwei jedenfalls, haben uns ziemlich sympathisch gefunden. Genau. Gegeneinander. Ja. Und dann haben wir gesagt, ich bin der Hannes und du bist der Toni, darum kommt das Du zustande.
Genau, so 3-4 Sätze haben wir miteinander geredet und dann haben wir gemerkt, wir haben schon ziemlich auf einer Wellenlänge und dann haben wir gesagt, was soll das sein? Und jetzt haben wir da Johannes und der Toni.
Ja, und auf dieser Welle machen weiter. Der Kabarettist Toni Lauerer aus der Oberpfalz ist heute bei uns zu Gast. Er ist angereist aus Furt im Wald. Und Anlass für diesen Besuch ist sein neues Buch, erschienen im Battenberg-Gittel Verlag. 160 Seiten sind's. Vergnügliche Weihnachtsgeschichten gibt's da. Der Titel heißt Alle Jahre wieder. Nein, Alle Jahre zwider.
Zwider, genau.
Bevor wir zum Buch kommen, Toni, steigen wir ein bisschen ein in deine Geschichte, die ja seit vielen, vielen Jahren mit dem Bayerischen Rundfunk verbunden ist. Aber so ganz aus dem Blauen ist es nicht gekommen. Lass uns tatsächlich einmal ganz bei Adam und Eva anfangen. Nicht ganz, aber lass uns anfangen im Jahr 1959,
im September. Am 7. September 1959 ist der kleine Donnerl, haben sie zu mir gesagt, als kleines Kind, also Koseform von Anton Donnerl, in Furt im Wald auf die Welt gekommen. Ich persönlich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Aber es waren ja Augenzeugen dabei. Meine Mama war dabei damals und die hat mir das schon erzählt, wie das war. Und dann bin ich auf einem kleinen Bauernhof in der Nähe, Grabitz heißt der Ortsteil, in der Nähe von Furt im Wald, aufgewachsen und habe im Nachhinein gesehen, eine wunderschöne Kindheit gehabt. Das können sich vielleicht Kinder in der Stadt heute gar nicht mehr vorstellen. Wir haben Molche gefangen in die Tümpel drin, wir haben schwarz gefischt in die Gewässer und haben vom Fischereirechtbesitzer drum Schein gekriegt. Aber es war trotzdem schön, das hat sich rentiert. Wir sind barfuß auf der Wiese umeinander gerannt, in die Drecklackern im Sommer, wenn es geregnet hat, wo die Regenwürmer noch drin waren. Also eine schöne Kindheit, meine zwei Schwestern und ich, wir waren drei Kinder. Also, und aus der Zeit, glaube ich wenigstens, zehre ich heute als älterer Herr immer noch. Es war einfach schön.
Die Nähe zur böhmischen Grenze hat das eine Rolle gespielt? Also ihr seid ja wirklich nahe an der Grenze. Sie sind ja bloß ein paar Kilometer. Ja. Damals war der Eiserne Vorhang noch.
Ein paar Kilometer, da kannst du das Paar sogar groß schreiben. Es waren 2 Kilometer. Ein paar Kilometer war das, genau. Und die Weltöffentlichkeit oder überhaupt die Leute im Inland, die haben das viel dramatischer gesehen als wir scheinbar. Also wir haben das gar nicht so geschnallt, dass das jetzt da der Feind ist. Oder es hat immer geheißen, ich sage es jetzt oberpfälzerisch, da ist Böhmen, und da darfst du nicht um, ich weiß, da wirst du erschossen. So ungefähr war die Grundaussage. Und wir Kinder haben gesagt, okay, dann gehen wir nicht um. Aber das war es dann schon. Wo ich mit 9 Jahren, weiß ich, das habe ich dann schon ein bisschen mitgekriegt, Prager Frühling, 1968. Und da hat man dann gesehen, dass russische Panzer mit den Rohre nach Westen gerichtet abgefahren sind. Da haben wir uns dann schon ein bisschen gefurcht und haben gesagt, das ist nicht so. Also, der Opa hat noch gelebt, der hat einmal gesagt, oh, der Russ, also wie soll das, der Russ, das ganze Land ist da als Mann bezeichnet worden, der Russ kommt. Da ist uns dann so ein bisschen zwielichtig geworden. Aber es ist ja gut ausgegangen, die ganze Geschichte mit Dubček und so weiter. Aber das war das einzige Mal. Ansonsten war uns das östliche Nachbarland unbekannt und nicht unheimlich.
Jetzt ist Furt ja ein Städtle. Ja. Wie hast du das in der Jugend dann empfunden? Du hast jetzt gerade so erzählt, das klingt alles sehr dörflich. Aber, und es ist ja wunderbar so. Also ich will da keine Wertung nehmen, gar nichts. Sondern im schönsten Sinne, wie du es auch beschreibst.
Ja, was sagst du so schön, allgäuerischer Städtle. In Oberpfalz darf man sagen, ein Stadtl, eine kleine Stadt, wir haben knapp 10.000 Einwohner und sehr dörflich strukturiert. Viel Landwirtschaft war damals noch in den 60er Jahren, wie ich aufgewachsen bin. Und entsteht von, das war für uns zum Beispiel damals schon Straubing oder Ringspruch, das war für uns Kinder unbekanntes Terrain. Also ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wann ich das erste Mal im Leben nach Ringspruch gekommen bin, ich glaube, bei der Musterung, da war ich 18 Jahre alt. Ansonsten hat sich unser Leben draußen abgespielt auf dem Dorf und in der Kleinstadt. Und ich war dann sehr neugierig. Also weil ich das erste Mal nach Minga gekommen bin, das, oh mein, wann war denn das? Nach dem Abitur. Da bist du dann gespannt auf alles. Du kennst ja das alles nicht. Ich habe zum Beispiel das erste Mal im Alter von 19 Jahren eine Palme gesehen, am Gardasee, das weiß ich heute noch. Haben wir mit dem Bus da hingefahren, bin ich ausgestiegen und habe eine Palme gesehen. Und man denkt, Mensch, ist die Welt schön und groß und was es alles gibt auf der Welt. Und da tun mir manchmal die Kinder heute fast ein bisschen leid, die mit 7 Jahren mit den Eltern schon auf Seychellen fliegen oder nach Costa Rica oder mit 3 Jahren in Ägypten im Swimmingpool sitzen. Was sollen denn die dann mit 18, 19 noch, auf was sollen sie noch neugierig sein, wo sollen sie erleben? Also da ist mir meine Kindheit lieber gewesen.
Deine Kindheit mitgeprägt durch nur 2 Geschwister, wenn ich es richtig weiß?
2 Schwesterlein, ja, ich war der einzige Bub und habe natürlich, die Mädchen setzen sich meistens durch, das sieht sich ja wie ein roter Faden durch ein männliches Leben, Entschuldigung, aber meistens ist es so. Aber insgesamt haben wir schon recht harmoniert, wir drei und die Kleine, also meine jüngste Schwester ist ja über 10 Jahre jünger als ich und die haben uns dann gekümmert, wie sie sich halt gehört, die große Schwester und der große Bruder, oberpfälzisch, der große Bruder hat sich um die Kleine gekümmert, also wir haben sehr, sehr behütet aufgewachsen, allerdings auch sehr selbstständig, sage ich mal, weil, wie gesagt, der kleine Bauernhof, die Eltern waren auf der Wiese, waren am Feld, waren im Wald. Also wir sind vogelwild umeinander gerannt und haben unser Leben mit Freunden, Nachbarn, Nachbarskinder selber gestaltet. Also wir haben niemanden gehabt und niemanden braucht, der uns instruiert. Das haben wir schon selber geschafft.
Das Thema heute bei uns in Habe die Ehre sind die vergnüglichen Weihnachtsgeschichten im neuen Buch von Toni Lauerer. Und das Buch heißt Alle Jahre wieder. Aber über diese vergnüglichen Weihnachtsgeschichten müssen wir noch gar nicht reden, erst einmal, weil der Toni Lauerer hat Vergnügliches und Interessantes aus seiner Biografie erst einmal für uns noch zu erzählen. Und da sind wir jetzt gerade noch in seiner Kindheit und Jugend in Furt im Wald. Die Schulzeit hat sich fortgesetzt am Gymnasium in Cham.
In Cham, genau. Ich bin in Furt im Wald in Grundschule, damals hat man gesagt, in Volksschule, genau, jetzt fällt es mir wieder rein, damals war das Volksschule, in die Volksschule gegangen die ersten 4 Jahre und dann habe ich noch kaum ins Gymnasium gedurft, was gar nicht selbstverständlich war für einen Bauernbaum aus einer kleinen Stadt. Und die 9 Jahre Gymnasium hat mir sehr gut gefallen und ich habe sehr schnell gemerkt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich darf mal sagen, in der 8. Klasse so vielleicht mit 12 Jahren, 13, dass mir Deutsch unheimlich gut liegt. Ich habe sehr gern Gedichte auswendig gelernt, ich habe Aufsätze gut geschrieben, ich hatte sogar einmal, das weiß ich noch, da war ich so stolz damals, wir haben einen Aufsatz schreiben müssen, eine Gegenstandsbeschreibung. Und dann habe ich einen Aufsatz geschrieben, der hat geheißen, in einer alten Bauernstube. Und habe beschrieben, eigentlich nur, weil es bei uns daheim mit der Stube ausgeschaut hat. Und dann hat der Deutschlehrer damals, das war in der 8. Klasse, mein Aufsatz vervielfältigt. Kannst du dich noch erinnern, wie das nach Spiritus geschmeckt hat damals in der Schule, diese Bladeln?
Von der Matrize
vom
genau. Kopierer.
Ja, genau. Und hat das da verteilt in der ganzen Klasse und hat zu meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gesagt, da schaut euch einmal so, was der Toni geschrieben hat, so muss eine Gegenstandsbeschreibung ausschauen. Da habe ich mir damals gedacht, ich bin der intelligenteste Mensch der Welt. Ich war unheimlich stolz drauf. Aber da habe ich schon gemerkt, mir liegt es scheinbar zu formulieren.
Was ich jetzt sehr spannend finde, es mag ja manchem Schüler oder vielen Schülern todlangweilig sein, solche Dinge zu machen. Aber da sieht man schon, wie die Neigungen unterschiedlich gelagert sind und bei dir eben in diese Richtung gegangen sind.
Da gehört nicht bloß Schreiben dazu, da gehört auch Lesen dazu. Ich habe als Junge, ja heute auch noch, aber ich habe als Junge alles gelesen, was ich erwischt habe. Für Illustrierte, über Bücher, über Aufsätze, wo ich erwischt habe, habe ich gelesen. Mein totales Idol, so in der Pubertät bis 17, 18 war der Ephraim Kishon. Leider schon längst verstorben. Aber diese Aufsätze, diese satirischen Aufsätze über seine Familie, die beste Ehefrau von allen, das ist doch ein stehender Begriff, wie man gelesen beim Ephraim Kishon. Sowas habe ich verschlungen und habe natürlich damals schon davon geträumt, darf ich mal sagen, auch mal sowas zu machen. Aber es ist so in dem Alter ein Traum. Ich hätte niemals geglaubt, dass ich das einmal schaffe, dass ich ein Schriftsteller werde. Und dass das hingehauen hat, freut mich umso mehr. Und dann habe ich es auf die Tour gekommen.
Hat die jemand da bei der Hand genommen oder ein bisschen dirigiert oder Inspiration gegeben? Oder ist das tatsächlich so aus dir selber rausgesprudelt im Rückblick?
Das war mir ein Bedürfnis zu formulieren. Ich habe da schon Gedichteln geschrieben, wenn Tante Geburtstag gehabt hat oder wenn am Stammtisch irgendeinen Geburtstag gehabt hat, dann habe ich schon Sachen drüber geschrieben, lustige Sachen, die sie reimen und dann haben sie gelacht, Leute, und dann habe ich mir schon gedacht, das wäre schön, wenn einmal mehr Leute lachen taten oder wenn ich mal irgendwo auftreten taten, aber weil halt der Oberpfalzer ist, bescheiden und zurückhaltend, hätte man nie traut. Aber ich habe Freunde gehabt und die haben ohne mein Wissen in einer Studentengruppe, in einem Ringspruch angerufen und haben gesagt, wir kommen an. Der kann echt lustige Geschichten erzählen, darf der einmal bei dir auftreten. Du hast eine kleine Bühne, haben sie zum Wirt gesagt, und der Wirt hat gesagt, wenn er nichts kostet, dann soll er kommen. Das war 1981 der Anfang vom ganzen Jahr, genau. Aber direkt angeleitet oder was?
Na gut, da warst du ja dann schon 22 oder
so. Da war ich
schon
Anfang 20,
war nochmal
also, ja, ja, direkt angeleitet dazu hat mich keiner, das ist schon aus mir selber rausgekommen. Ich wollte schon immer irgendwas schreiben oder zusammenbasteln. Auf der anderen Seite haben wir nicht so richtig traut, haben wir gedacht, ob du da davon leben kannst, und da werden wir wahrscheinlich heute auch noch drüber reden, dann habe ich einen anständigen Beruf ergriffen und bin Beamter geworden.
Aber das finde ich eben spannend zu sehen, wie es aus einem selber raussprudelt und so ein innerer Drang entsteht, also weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht findet man irgendeinen äußeren Anlass, aber so wie du es beschreibst, war das tatsächlich eine ganz, ganz, ganz innere Angelegenheit.
Das war eine innere Angelegenheit. Ich muss allerdings sagen, ich verdanke sehr viel meinem Deutschlehrer, meinem Deutsch-Leistungskursleiter. Ich habe dann Deutsch-Englisch-Leistungskurs gemacht, weil ich, wie gesagt, mit den Sprachen gut umgehen habe können. Und der hat mich schon immer ermutigt. Der hat schon immer gesagt, Toni, mach weiter, du hast echt eine Begabung. Und wie er dann erfahren hat, nach dem Abitur habe ich ihn einmal getroffen, dann hat er gesagt, was machst du denn jetzt? Dann habe ich gesagt, ja, ich will gehobener Beamter. Dann hat er gesagt, Toni, das ist Perlen vor die Säue geworfen, wenn du jetzt bloß Beamter wirst. Ja, dann war er ein bisschen enttäuscht. Und Jahre später, wie ich dann schon, es ist schon ein heißes Bestseller-Autor war, habe ich ihn wieder getroffen, habe ich gesagt, was sagen Sie jetzt? Dann hat er gesagt, jetzt passt's. da war ich glücklich, weil er zufrieden war mit mir.
Und dann muss man zur Ehrenrettung der ganzen Beamtenschaft sagen, du bist trotzdem oder wegen dem seit der Zeit immer noch Beamter.
So und ist es immer nicht. Sehr gerne.
Der Toni Lauerer nimmt uns ein bisschen mit auf seinen Werdegang vom Gymnasium in Cham, von seiner Kindheit in Furth im Wald. Ja, jetzt sind wir nach dem Abitur und der Deutschlehrer hat dich eigentlich ermuntert, sozusagen freischaffend was zu machen mit deiner doch Formulierungskunst und deiner Gabe, in dieser Richtung tätig zu sein. Und dann hast du aber doch einen sicheren, nennen wir es jetzt mal so, einen sicheren Weg eingeschlagen, der dich zum Beamten gemacht hat. Bis heute noch gerne. Und da gibt es auch viel zu erzählen, aber da kommen wir noch dazu. Hast du das noch in Erinnerung, was damals die Beweggründe waren, warum du diese Richtung eingeschlagen hast?
Der Beweggrund war ein wahnsinnig banaler. Es hat damals so Informationsblätter gegeben im Gymnasium und da hat es geheißen, dass der Freistaat Bayern gehobene Beamte sucht. Da brauchst du aber nur, dass du gehobener Beamter werden kannst. Und dass man da als Beamtenanwärter anfängt, 3 Jahre lang, und da verdient man dann im Monat 900 Mark. D-Mark damals. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Gehalt, unvorstellbar, ich will sehr schnell Millionär sein dann mit den 900 Mark und habe mich dann da einschreiben lassen, habe die Prüfung bestanden, habe die Ausbildung dann gemacht und bin dann Beamter geworden. Und, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, in den ganzen 3 Jahren Ausbildungszeit habe ich immer im Hinterkopf gehabt, das reicht mir nicht. Ich muss noch was machen mit Formulieren, mit Schreiben, vielleicht sogar mit Auftreten, habe ich mir schon gedacht im Hinterkopf. Und dann hat es im Jahre 1979 ein Schlüsselerlebnis gegeben. Ich habe in Utting am Ammersee, war das Fachstudium für Beamte damals. Jetzt ist ja die Schule in Hof zentral, aber damals waren wir am Ammersee. Und da ist der Gerhard Polt 1979 in Starnberg aufgetreten. Und ich war schon ein Fan von seinen Geschichten, fast wie im richtigen Leben. Und da sind wir, meine Kumpel und ich, nach Starnberg gefahren und haben uns den Polt da geschaut. Und das war für mich schon irgendwie, wie sagt man da, Initialzündung im Kopf, haben wir gedacht, so, irgendwann mache ich sowas. Habe mir gedacht, man träumt halt so umeinander. Ich habe mir dann überhaupt nicht vorstellen können, wie das laufen soll, aber ich habe mir gedacht, ah, sowas möchte ich auch machen, da aufgehen und meine Geschichten erzählen und dann klatschen sie und dann lachen sie. Das war 1979. Ja, dann hat es noch 2 Jahre gedauert und dann haben mich meine Freunde ohne mein Wissen einen Termin in Ringspruchhaus gemacht und dann war es so. Dann habe ich auf die Bühne dürft und da waren damals 49 Zuschauer, was für mich ein Millionenpublikum war. Und dann, weißt du schön, dann habe ich Blut geleckt.
Es ist aber, ja, seither ist viel passiert.
Ja, sehr viel.
Was war jetzt, wenn wir noch bei der Beamtenlaufbahn bleiben, was war da dein Ziel? Wenn ich das so frage, einfach in Anführungszeichen nur Beamter oder hast du da eine bestimmte Richtung schon im Blick gehabt?
Eigentlich eine bestimmte Richtung nicht, aber eins war immer sicher, ich möchte dann als Beamter einen Job haben, wo ich mit Leid zu tun habe. Also irgendwo in einem Kämmerl sitzen und Steuerbescheide pinseln oder sowas.
Ja, alles ehrenwert, so ist ja nicht.
Alles aber ehrenwert, um Gottes Willen. Aber ich bin immer schon, modern gesagt, extrovertiert gewesen und ich wollte immer schon mit Leid zu tun haben. Ich rede unheimlich gern mit Leid. Ich bin auch einer, der es nicht lang ausholt, wenn es Start ist. Beispiel, meine Frau lacht da manchmal drüber. Die Gerti. Wenn ich im Wartezimmer vom Arzt sitze und keiner sagt was, das halte ich nicht aus, dann sage ich was. Also ich fange dann irgendein dummer Schmerz an, wenn wir mir sagen, in der Oberpfalz. Und bis du schaust, ist dann im Wartezimmer eine Stimmung. Und dann ist eine Unterhaltung. Oder in der U-Bahn oder in der S-Bahn. Wenn es ganz stark ist und keiner sagt was, dann suchen wir immer Opfer aus und denken wir, mit dem, den könnte ich vielleicht ansprechen, dann geht der Ratsch zusammen. Und meistens ist es dann so. Also, und darum wollte ich als Beamter nie im stillen Kämmerlein sitzen, sondern immer Kontakt zu Leuten haben.
Ja, als Beamter hast du ja, jetzt machen wir es andersrum, du bist Standesbeamter, da gibt es viel zu erzählen aus deiner Laufbahn, aber wie heißt jetzt der offizielle Begriff, der ist eher eine trockene Angelegenheit, genau, wenn ich das so sagen darf.
Also Standesbeamter stimmt, ich bin Standesbeamter, aber mein offizieller Begriff, meine Bezeichnung im Geschäftsverteilungsplan, so heißt es bei einer Kommune, ist Leiter des Ordnungsamtes. Und da gehört Standesamt dazu. Ich bin Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Furth im Wald. Und da, zum Ordnungsamt, da gehören viele schöne Sachen. Zum Beispiel die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Fischerei, das Gaststättenwesen, das Gewerbewesen. Und da ist sehr viel mit Leuten zu tun, mit interessanten Leuten. Und das ist für mich natürlich eine kostenlose Quelle für Geschichten aller Art. Du hörst da Sachen, die kannst du nicht erfinden. Wirklich. Also ich muss oft selber mir auf die Lippen beißen, dass ich nicht lachen muss. Ein ganz ein kleines Beispiel. Zu mir ist einmal einer gekommen, weil Laura, weil es ist ja bei uns ist üblich du und der Familienname, ne? Weil Laura, da schau mal, da mal, ich hab's ausgefüllt, einen Antrag. Und da ist gefragt worden nach Anbauflächen. Und da ist eine Frage gewesen, wie viel Mais haben Sie angebaut? Wie viel Hektar? Da habe ich gesagt, wie viel hast du Mais angebaut? Dann hat er zu mir gesagt, ja Moment, ist gescheiter, ich habe wenig angebaut oder viel? Dann habe ich gesagt, du sollst mal sagen, was du angebaut hast. Das sind für mich so kleine Sachen, da kann die Abbrecher, da machen wir dann Notizen und sowas kann man immer in Geschichten einbauen. Ne? Und auch bei als Standesbeamter, du erlebst tolle Sachen.
Das heißt, du hast tatsächlich dein Leben lang mit Leid zum Tor, was du dir gewünscht hast und jetzt verbindest du in meinen Augen, wenn ich das so einordne, das von der Beamtenlaufbahn, verbindest du das mit am täglichen Umgang mit Menschen, also was auch nicht kalkulierbar ist, weil die Menschen eben nicht kalkulierbar sind. Es wird immer wieder neu.
Richtig, so ist es. Also es ist ja, sagt man denn, keine ganz konkret umschriebene Tätigkeit, was ich zu tun habe, sondern im Ordnungsamt von einer kleinen Gemeinde, einer kleinen Stadt, da bist du halt der Ansprechpartner für vieles. Viele Leute haben Probleme, wenn sie irgendwas Amtliches kriegen, irgendein Schreiben und da kommen sie halt dann zu dir, weil schau mal, was ist denn das, aber da haben sie mir jetzt da geschrieben. Du kannst das nicht planen vorher, wer kommt und mit was er kommt. Aber das ist für mich eben das Schöne und das Interessante. Andere haben vielleicht Angst davor, wenn irgendwas kommt, was nicht in ihrer Tätigkeitsbeschreibung steht. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ich bin auf alles gespannt, wie ein Kind eigentlich. Ich bin immer neugierig, was kommt denn heute?
Das heißt, du bist aber auch bekannt wie ein bunter Hund. Eigentlich fast alle oder alle kennen die, aber umgekehrt, du kennst auch alle oder fast alle.
Das ist das Schöne, ja genau. Ich kenne auch alle, ja das stimmt, weil natürlich, wenn du auf einem Radio kommst und auf so einen erfolgreichen Sender wie im Bayerischen Rundfunk, Bayern 1, und dein Name folgt täglich, da bleibt es gar nicht aus, dass du einfach bekannt wirst und von den Auftritten her und in der Zeitung stehst, tut mir gut. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich halte es nicht mehr raus vor lauter Gruppis und Paparazzi, so ist es nicht, ich bin ein ganz normaler Mensch. Auf der anderen Seite, ich kenne natürlich auch alle, weil im Standesamt und Ordnungsamt, jeder braucht einen Ausweis, jeder ist irgendwann geboren und braucht eine Geburtsurkunde, viele haben Kinder und brauchen dann Geburtsurkunden, wenn sie in die Schule kommen, fast jeder heiratet einmal, dann kommt fällt er mir zum Opfer und ich gebe ihm dann lebenslänglich, was meistens nicht hinhaut. Ja, und leider Gottes stirbt da irgendwann jeder und jede und dann gibt's bei uns die Sterbeurkunden. Also du hast zu den Familien und zu den Menschen eigentlich das ganze Leben lang Kontakt. Das ist das Schöne. Und aus dem Grund habe ich schon mitgekriegt, viele Standesbeamte haben politische Karriere gemacht. Weil wenn du natürlich als Standesbeamter zu irgendwas kandidierst, jeder kennt dich. Wenn du jetzt nicht gerade ein Riesendepp bist, dann wirst du sogar gewählt.
Ein alter, junger, bekannter im Bayerischen Rundfunk, Toni Lauerer, ist bei uns
zu Gast. Danke fürs, Johannes, danke fürs Jung. Vielen Dank.
Okay, dann schiebe ich aber das gleich den Jahrgang nach. Jahrgang 1959.
59, so. Ganz ein guter Jahrgang. Beim Wein war das ein ganz guter.
Kabarettist, das ist dein, Hobby kann man nicht sagen. Deine Leidenschaft, ja. Da hast du so viel Herzblut schon eingelegt, du hast dein jüngstes Buch, über das wir jetzt gleich noch reden, alle Jahre zwieder, mit deinem mittlerweile 20. wenn ich es richtig weiß.
Ja, unglaublich, aber wahr. Tatsächlich, ja, das 20. Mhm.
Deine Bühnenlaufbahn hat begonnen Anfang der 80er Jahre. Jo. Und das lief und läuft alles parallel zu deinem Beamtendasein. Wenn man jetzt so draufschaut, könnte man vielleicht, so wie ich es zunächst einmal so gemacht habe, jetzt kenne ich dich doch schon eine ganze Zeit lang, nicht persönlich, aber von deiner Laufbahn her, könnte man so denken, aha, wie geht denn das zusammen? Eigentlich ist er Beamter und dann ist er aber Kabarettist. Oder andersrum, eigentlich ist er Kabarettist, aber dann ist er noch Beamter. Nimm uns da ein bisschen mit, wie das zusammengeht und vielleicht fangen wir an mit dem, was du als Standesbeamter, als Leiter des Ordnungsamtes, wie es so schön heißt, wie du uns gerade aufgeklärt hast, was du da für Erfahrungen und Begebenheiten schon mitgekriegt hast.
Ja, ich habe es gerade gesagt, es ist wirklich ein Quell, im Ordnungsamt zu sein und im Standesamt zu sein. Und da, du hörst eben ganz viele Sachen, die du verwenden kannst. Du musst halt offene Augen und Ohren haben immer. Ich mache mir dann meine Notizen, die liegt daheim im Schreibtisch drin und irgendwann küsst mich die Musi und dann wird es ausgearbeitet. Standesbeamter, da gibt's so viele Sachen, von einem, angefangen von einem Bräutigam, der vor lauter Nervosität vor der Hochzeit gemeint hat, er muss das mit Cognac bekämpfen, hat aber den Kampf verloren gegen Cognac und kommt dann zum Heiraten. Das sind dann Sachen, die dann für den Betroffenen wahrscheinlich nicht so schön sind, aber für den Standesbeamten ist das schon wieder eine Idee, irgendwas zu machen. Oder ein Fall, das ist jetzt ja, lustig, nein, lustig war es nicht, aber das hat mich sehr beeindruckt, denke ich immer noch dran. Ich habe einmal eine Braut gehabt, die hat am 30. August geheiratet, bei 35 Grad im Schatten, mit 100 Gästen und Entbindungstermin hat es gehabt am 1. September. Und am 30. August war die Hochzeit. Und die ist vor mir gesessen, Schweiß überströmt, Chaos weiß. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was passiert jetzt, wenn das losgeht? Wenn die jetzt entbindet, wir sitzen jetzt da vor, mit 100 Gästen, ich bin der Standesbeamte und kein Gynäkologe, wenn das losgeht. Und ich habe es dann, ich glaube, ich habe die fünfmal gefragt, geht's noch? Sie ist immer vor mir gesessen und hat geschnauft und ganz kaisig und es ist noch gegangen und wir haben die Trauung umgebracht und jetzt kommt's. Am nächsten Tag in der Früh um 5.30 Uhr hat sie entbunden. Also das war eine Punktlandung. Aber das ist eine Trauung, die werde ich nie vergessen. Wirklich. Da bist du als Standesbeamter, da leidest du so mit, wenn du da vorne sitzt und sagst, das arme Dirndl, höchst schwanger und schweißüberströmt. Also das hat mich total beeindruckt. Aber das sind lauter so Situationen.
Und dann hast du aber die Ehre und das Vergnügen gehabt, auch die Geburtsurkunde auszustellen,
genau,
vermutlich.
Oder? Das ist dann, genau. Das ist
stand dann die logische gleich
Konsequenz.
Drauf.
Genau. Und das sind so Sachen, das ist so menschlich und das freut in mich. Also der Umgang mit Menschen, um so Erfahrungen zu machen. Und das alles in der Summe ergibt dann Ideen. Und dann kommt der Kabarettist in Einsatz.
Wenn wir in der Standesbeamtenlaufbahn noch ein bisschen bleiben, was fällt dir da noch so ein, wo an bleibenden Ereignissen dir bei aller Diskretion, das ist ja auch eine Qualität von dir, dass all diese Begebenheiten und Ereignisse, die dir da widerfahren, dass du die zwar verarbeitest, aber es wird ja niemand kompromittiert dadurch.
Nein, es wird niemand kompromittiert. Datenschutz haben wir ja sowieso und ich bin vereidigter Beamter. Natürlich werden da niemals Namen genannt oder so konkrete Sachen in einem Buch geschrieben, wo jeder weiß, wer das sein kann. Aber es gibt unheimlich viele Sachen. Zum Beispiel muss ich ein bisschen als Beamter schlau daherreden. Früher hat man gesagt, man bestellt das Aufgebot, wenn man heiraten wollte. Den Ausdruck wirst du auch noch kennen, Aufgebot bestellen. Mhm. Gibt es schon lange nicht mehr. Jetzt heißt das Ganze eine Eheschließung anmelden.
Also schlicht technischer,
bürokratischer technischer Begriff. Und früher ist man ja ausgehängt worden. Im Rathaus ist ein Zettel gehängt. Es wollen die Ehe eingehen und dann haben die Namen durchgestanden. Das hat den Sinn gehabt. Wenn einer anderen die Ehe schon versprochen hatte und die hat das gelesen, dann hat die sagen können, Moment, jetzt heiratest du die, zu mir hast du gesagt, mir heiratest. Und da hat es den sogenannten Kranzgeldparagrafen gegeben, die hat Schadensersatz verlangen
können. Wie heißt das?
Kranzgeldparagrafen. Ich weiß nicht, warum das so geheißen hat. Und die Dame hat dann Schadensersatz verlangen können, wenn sie gesagt hat, hey, ich habe für die Aussteuer habe ich schon 2000 Mark ausgeben und jetzt heiratest du die, also dann möchte ich wenigstens meine Auslagen ersetzt haben. Das war tatsächlich im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und jetzt braucht es das alles nicht mehr, weil jetzt ist alles in der EDV erfasst und jeder weiß, ob einer verheiratet ist oder ledig oder geschieden. Aber das war, bis wie ich angefangen habe als Standesbeamter 1989, war es nur so, ist man nur ausgehängt worden im Rathaus. Und das sind einfach schöne Sachen für mich und lauter so kleine Erlebnisse, die mich kabarettistisch befruchten, sage ich mal, oder anregen, macht einfach Spaß. Übrigens, da wollen wir jetzt nicht mit dem vergleichen, weil der ist Champions League oder war Champions League und ich bin Kreisklasse. Der Goethe war auch Beamter und Schriftsteller.
Stimmt, Weimar,
Geheimrat,
der Geheimrat in Weimar.
Ja, ja, genau.
Ja, ja,
ja. Ja, also ich bin nicht der Einzige.
Naja, nichts gegen Weimar, aber Furt ist schon auch sehr schön.
Oh ja, ich habe es heute wieder gesagt, in der Früh, wenn wir weggefahren sind mit dem Auto, man müsste eigentlich viel öfter sagen, denke da immer sowieso oft, wir leben im Paradies, wir in Bayern alle Aber meine Heimat im Bayerischen Wald, Furt im Wald und die Berge rundum, Osser, Hoher Bogen, Arber, so heißen unsere Berge, Giebacht. Also es ist schon ein Traum und ich bin ja, das wissen alle, die mich privat kennen, ich bin ein, was Wald betrifft, ein Fanatiker. Ich bin jede freie Minute, wenn es ein bisschen geht im Wald, im Sommer, so, jetzt sage ich es oberpfälzerisch, gehe ich in Schwammer, suche ich Pilze. Und ich fahre Radl in der Umgebung, vor dem Wald, Kam, Roding, Bad Kötzting, also die ganze Umgebung, die ist nicht sicher vor mir. Ich fahre wie ein Irrer mit dem Radl umeinander, jetzt im Winter im Keller, am Ergometer. Ich wandere gern, nächstes Jahr haben wir alle Bayerwaldberge wieder einmal vorgenommen zu erwandern. Also eigentlich müssen wir viel, viel dankbarer sein, da zu leben, wo wir leben. Schau rein im Fernsehen, was passiert auf der ganzen Welt. Und wir haben also, was Klima betrifft zum Beispiel, vom Taifun und Orkan und Erdbeben angefangen, haben wir immer noch auf der sicheren Seite und das ist schon ein Segen.
Mir gefällt das und ja, mich freut es, wenn jemand sich so an seiner Heimat freut. Und das kann ich nur unterstreichen, ich bin bei dir nicht zu Hause, ich bin bei mir im Allgäu daheim, aber ich kann genauso schwärmen vom Allgäu wie du von der Oberpfalz und von Furt schwärmst.
Und womit?
Und das ist
mit
der Pfundig.
Ja, mit Recht.
Und aus Furt nach München, heute ins Funkhaus, wieder einmal gekommen. Eigentlich ist er da ein Stammgast, zumindest lange Jahre gewesen. Toni Lauerer, der Kabarettist und Standesbeamte aus Furt im Wald. Toni, deine Bayerische Rundfunk-Karriere hast du mittlerweile aufgehört?
Ja, ich habe ja 22 Jahre lang jeden Tag, kurz vor eins, ist der Toni Lauerer gekommen zu einem kurzen Gag, meistens so 30 Sekunden zu einem aktuellen Thema. Und letztes Jahr, oder was heuer, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, habe ich mir gedacht, 22 Jahre, das klang, ich weiß gar nicht, ob jemand eine längere Sendereihe überhaupt gehabt hat im Deutschen Rundfunk. Magst du mal in der Früh, nicht jeden Tag einen aktuellen Gag, ist ein bisschen stressfreier. Aber ich bin natürlich dem BR nach wie vor sehr, sehr verbunden. Sieht man, dass ich heute bei dir bin. Und immer wenn ich in München bin, dann schaue ich einer ins Funkhaus, weil ich fühle mich immer noch daheim da.
Und für heute hast du dein neuestes Büchle mitgebracht, Alle Jahre Zwieder, wie das entstanden ist und was da die Vorläufer waren, das besprechen wir in der nächsten Stunde. Und eben der Zeit angemessen geht es um vergnügliche Weihnachtsgeschichten und um vergnügliche Einblicke in die Biografie vom Toni Lauerer. Dankeschön, dass du da bist.
Freut mich auch und wir sehen uns gleich wieder. Wir hören uns wieder.
Jawohl.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Und ich sage nochmal ein herzliches Grüß Gott und willkommen zu unserem heutigen Gast aus der Oberpfalz, aus Furt im Wald, Toni Lauerer. Christi.
Servus Johannes und ich sage auch nochmal ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Mich freut es, dass ich da bin. Es macht einen Spaß mit dir, Johannes.
Ja, du bist eine Nummer im Bayerischen Rundfunk für viele Jahre, für Jahrzehnte gewesen. Zu hören warst du ja regelmäßig auf Bayern 1, vor allem in der Sendung Treffpunkt Ostbayern.
Genau, das haben die Kolleginnen und Kollegen in Ringspruch, aus dem Studio Ringspruch immer gemacht, Treffpunkt Ostbayern. Und alle Tage um 12:55 ist der Toni gekommen mit einem kurzen Gag zum aktuellen Thema und mich hat das so gefreut, weil ich oft angesprochen worden bin. Leute haben zu mir gesagt, normalerweise fahre ich 12:45 in die Arbeit, aber seit du am Radio kommst, fahre ich immer 12:55, da soll ich im Autoradio her. Und so was gefreut mich natürlich.
Und aktuell bist du unterwegs mit deinem neuen Buch, das gerade rausgekommen ist beim Battenberg-Gittel Verlag. Und das Buch heißt?
Alle Jahre Zwieder.
Warum?
Gute Frage. Es ist ja so, Weihnachten, jetzt sind wir ja kurz davor, Weihnachten wird ja überall so dargestellt in alle Medien, Harmonie und alle freuen sich und alle sind so lieb und alle kriegen ein Geschenk und die Frau kriegt was Wertvolles und der Mann kriegt was Nahrhaftes und Kinder kriegen ein Spielzeug und es ist Friede, Freude, Eierkuchen. so ist es ja in echt nicht. Schön war es, wenn es so war, so ist es ja in echt nicht. Natürlich gibt es an Weihnachten Stress und es gibt manchmal auch Probleme. Wir kennen die ganzen Meldungen nach Weihnachten für Notarzteinsätze, weil irgendwas passiert ist. Trotzdem freue ich mich sehr immer auf Weihnachten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mir Weihnachten nicht gefällt. Also
ich glaube, so geht's fast jedem.
Tolles Fest.
Auf der einen Seite freuen sich alle auf Weihnachten und auf der anderen Seite hat man irgendwie ja fast ein bisschen Schiss, weil es wiederkommt, weil es ein anspruchsvolles Fest ist.
Wobei ich manchmal frage, wie viel Prozent der Bevölkerung nur wissen, dass Weihnachten gefeiert wird, weil Jesus Christus geboren
ist. Also das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ja.
Genau, also da frage ich mich. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mal das in einem Buch verarbeiten. Das ist mein viertes Weihnachtsbuch. Das halt nicht genauso ist. Ein bisschen kritisch beleuchten, aber natürlich liebevoll. Und dann war das Buch fertig, 160 Seiten Manuskript. Und dann haben wir gedacht, jetzt ist schon wieder lustig geworden. Es ist wieder ein lustiges Buch geworden. Obwohl es eigentlich kritisch beleuchtet werden sollte. Das Weihnachtsfest und der Winter und der Schnee und der Nikolaus. Es kommt da viel mehr drin vor. Aber wie ich dann das Manuskript gelesen habe, habe ich selber teilweise lachen müssen. Und das ist für mich immer ein sehr gutes Zeichen, wenn ich über mein Engagement lachen kann.
Aus Furt in der Oberpfalz ist heute bei uns zu Gast der Toni Lauerer. Standesbeamter in Furt im Wald, hat viele Erfahrungen gemacht in dieser Eigenschaft. 20 Bücher hast du mittlerweile geschrieben, die sind nicht alle aus dem Erfahrungsschatz deines Standesbeamtendaseins entstanden, aber es gibt viele Inspirationen aus deiner Arbeit als Beamter, weil du so viel mit Leuten zu tun hast. Und dein jüngstes Buch, Alle Jahre Zwider, hat natürlich auch viel Inspiration erfahren durch deine Tätigkeit mit den Menschen.
Auch, ja.
Lass uns vorher noch ein bisschen einen Blick auf deine Laufbahn werfen. Erfolgreicher Buchautor. Ich habe gelesen, es heißt meistverkaufter Autor in Ostbayern. Also sprich, gemeint ist Oberpfalz, Niederbayern. Das ist jetzt nicht ganz my guy, aber bei dir daheim in dieser Region, du bist schon eine große Hausnummer, darf man so sagen. Das wird ja auch honoriert, beispielsweise durch den Bayerischen Verdienstorden oder eine andere Auszeichnung, was du hast, Heimatbotschafter Bayerns oder Kulturbotschafter der Oberpfalz. Erzähl ein bisschen von diesen Dingen. Das macht einen ein bisschen stolz schon?
Muss ich ganz ehrlich zugeben, das macht einen wirklich ein bisschen stolz, ja. Heimatbotschafter der Oberpfalz, da gibt es immer Botschaftertreffen, ganz interessante Sachen und da haben auch wirklich ganz bekannte Leute dabei, also Olympiasieger angefangen über deutsche Meister und Weltmeister haben da dabei, Sportler aus der Oberpfalz, Erik Frenzel zum Beispiel ist ein Oberpfälzer, wohnt jetzt in der Oberpfalz, der ist auch Oberpfalzbotschafter und das freut dich dann schon, wenn du vom Regierungspräsidenten oder vom Bezirkstagspräsidenten einen Brief kriegst, sie wurden vorgeschlagen oder es würde uns freuen, wenn sie Oberpfälzer Botschafter werden würden. Hat mich schon gefreut und auch der Bayerische Verdienstorden, da bist du dann in der Residenz in München und da sitzen dann Leute neben dir, da heißt, dass du nie geträumt davor, dass du mal neben denen sitzt. Ein Fritz Wepper ist damals noch dabei gewesen, ein Friedel Fesel, also leider verstorben und also sehr bekannte Leute, Schauspieler, Künstler, Sänger. Da haben wir dann schon gedacht, ja Toni, was tust denn du da? Nein, macht dann schon ein bisschen stolz und man kriegt Kontakte und wird zu interessanten Sachen eingeladen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen darf, das ist mir wurscht.
Was sagt deine Frau dazu? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass die Gerti eigentlich nie mitgeht auf deine Auftritte.
Richtig.
Zu deinen Auftritten.
Ja, richtig. Die Gerti sagt immer, nein, mach das, wenn es dir gefällt, gut, das ist dein Leben und deine Welt, sehr schön, aber ich pack das nicht, wenn du auf der Bühne bist, da bin ich nervös und denke mir, wenn was schief geht oder was. Ich habe dann oft gesagt, ja, wenn es schief geht, bin auch ich betroffen und nicht du. Aber nein, das sieht sie anders. Sie ist einmal mitgegangen und hat mir einen Gefallen getan zu meinem 25-jährigen Bühnenjubiläum.
Das war im Zirkus Krone, gell?
Genau, hat mir der Bayerische Rundfunk in den Zirkus Krone eingeladen.
Jetzt gleich da bei uns ums Eck.
Ja. Jetzt würdest du eigentlich sagen, 5 Minuten.
Nicht einmal.
Ausverkauft, ich weiß nicht, 2000 Leute oder was drin waren. Der Tilman Schöberl, den kennst du auch. Der Tilman hat mich anmoderiert und da ist meine Frau eben dabei gewesen. In der ersten Reihe. Und dann hat es mir später erzählt, wie dann der Tillmann von der Bühne runtergegangen ist und das weiße Licht, der Spot, ist auf die Bühne gegangen und dann hat sie denkt, meine Frau, um Gottes Willen, in dieses weiße Licht muss jetzt dann der Toni reingehen und muss was sagen. Und sie hat gesagt, sei mir nicht böse, ich war dabei, passt schon, aber dann nicht mehr. Und seitdem war sie auch nicht mehr dabei bei einem Auftritt. Ich muss da immer lachen, weil ich finde das irgendwie liebenswert.
Wann seid ihr zwei zusammengekommen? Wenn ich jetzt deine Bühnenlaufbahn anschaue, die hat gestartet so Anfang der 80er Jahre.
Da sind wir auch zusammengekommen. Ja, Anfang der 80er Jahre haben wir uns beim Tanzen getroffen. Früher war es noch so, das wirst du auch wissen. Früher hat es am Wochenende, das ist im Allgäu auch nicht anders gewesen, hat es Tanz gegeben. In die Lokale, jetzt jeder Dorf,
der Fuchs einen Saal gehabt hat. Kaffee Fuchs war bei uns in Front, das war ein Ding, das ist schon lange her.
Ja. Wird der Fuchsbau?
Kaffee Fuchs. Das war legendär.
Ja, wir waren im Gasthof zur Post in Schöntal. Da habe ich meine Frau kennengelernt beim Tanz. Ja, und dann lernt man sie kennen und irgendwann denkt man sich, haben wir eigentlich gar so schlechtes Team. Ja, und dann heiraten wir und jetzt sind es 38 Jahre. Das ist unglaublich eigentlich, weil manchmal denke ich mir, ich bin erst 38, dabei bin ich schon 38 Jahre verheiratet.
Du hast im Vorgespräch mal angesprochen, dass du das hin und wieder in deine Standesbeamten
hast du das gemerkt,
anreden ja, genau. oder einfließen lässt.
Ja, soll ich den Satz zitieren, den ich sage? Also ich sage, bei den Trauensprachen gebe ich halt so meine Tipps oder rede ich halt ein bisschen über das Thema verheiratet sein und Ehe. Und dann fällt unter anderem der Satz, also was das Thema Ehe betrifft, ich traue mich da auch schon ein bisschen mitreden, denn ich bin 38 Jahre verheiratet und jetzt kommt der Hammer mit derselben Frau.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit dem Kabarettisten und Buchautor Toni Lauerer aus der Oberpfalz, aus Furt im Wald. Und obendrein ist er Beamter, Standesbeamter. Du führst eigentlich zwei Leben, kann man sagen, Toni, oder?
Ja, das stimmt. Also es hat schon gehässige Menschen gegeben, die haben gesagt, eigentlich musst du schizophren sein, bin ich hoffentlich nicht. Aber ich führe wirklich zwei völlig getrennte Leben. Das ist der Beamte, der im Rathaus sitzt und hoffentlich die Leute helfen kann, wenn sie Hilfe suchen. Und das ist am Wochenende der Wahnsinnige, der auf der Bühne, die Rampensau, sagen viele zu mir, der auf der Bühne vollkommen ausflippt. Ich liebe das, einmal richtig auszuflippen auf der Bühne. Das ist ein anderes Leben, ja, das stimmt. Und beide Leben machen mir eigentlich sehr viel Spaß.
Und befruchten sich vielleicht sogar gegenseitig ein bisschen?
Ein bisschen ist gut gesagt, sehr sogar. Wir haben ja schon darüber geredet, also ich habe Gott sei Dank im Beruf, in dem man sehr viel mit Menschen zu tun hat. Und wer viel mit Menschen zu tun hat, der erlebt viel und hört und sieht viel. Und vieles davon kann ich hernehmen für meine Geschichten und auch für meine Live-Auftritte, meine Live-Programme. Also befruchten sich sehr, sehr gegenseitig. Und umgekehrt genauso. Dadurch, dass der Toni auf der Bühne ausflippen kann, ist er, sage ich mal, seelisch ausgeglichen. Und das tut dem Beamten auch wieder gut.
Sagt das deine Gerti auch?
Ja, die sagt das auch, aber sie sagt immer, das war für sie war es der blanke Horror, auf der Bühne stehen zu müssen und Gaudi machen zu müssen. Die freut's, dass das mir gefällt, aber für sie war es nichts.
Losgegangen ist es, was jetzt die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, jetzt abgesehen von den Bühnenauftritten, das Literarische. Schaffen hat sich ja niedergeschlagen in Büchern. Mittlerweile 20 Bücher. Das ist dein jüngstes Buch jetzt alle Jahre Zwieder. Vergnügliche Weihnachtsgeschichten. Wann ist es mit der Schreiberei in Buchform beim Verlag in der Veröffentlichung losgegangen?
Das ist eigentlich eine lange Geschichte, aber ich kann es sehr kurz machen. Wir haben ja schon gesagt, 1981 war mein erster Live-Auftritt und das hat sich dann gesteigert, 82, 83 und 84, kann ich mich erinnern, haben Leute zu mir gesagt bei den Auftritten, Mensch, Toni, jetzt super, und wir haben gelacht, aber das kann man nirgends lesen, was du erzählt hast. Mach halt einmal ein Büchlein, oder wenn der Oberpfälzer sagt, ein Büchlein. Dann bin ich zu einer Druckerei gegangen und habe gesagt, ich hätte da ein paar so Geschichten, was kosten das, wenn man da so ein kleines Heftel draus macht. Und dann ist im Eigenverlag mein erstes Geschichtenbändchen entstanden, 32 Seiten, so ganz ein kleines, Auflage 400 Stück. 400
Stück. Was war das? Ich glaube, ich bin.
Nicht so wichtig hat das
geheißen.
Das war so ein Büchlein. Und 400 Stück. Und ich habe mir gedacht, wer soll denn 400 Dinger kaufen von mir? 400 Büchlein. Waren aber dann sehr schnell weg. Und dann haben mehr so kleine Heftchen gekommen. Und dann ist irgendwann ein Verlag gekommen, damals der MZ-Verlag aus Ringsburg, und hat gesagt, Mensch, Laura, könnten Sie sich vorstellen, ein Buch mal zu machen mit uns? Und das war dann 1996, Ich glaube, ich bin. Und das war mein erstes schönes, dickes Buch mit 160 Seiten, das da 19 Folgen. Das, wenn du mir damals gesagt hast, hätte ich gesagt, du hast einen Vogel. Aber es ist unglaublich und unheimlich schön für mich, dass meine Geschichten die Leute immer noch gefallen. Und solange es ja gefällt, schreibe ich weiter, eiskalt.
Und ja, es gibt auch Weihnachtsgeschichten, da haben wir schon mehr. Endlich wieder geschneit oder eine schöne Bescherung. Und ja, dann hast du, es gibt dich auf DVD, es gibt auch, wenn ich das so liest, Krimi und Märchen und Sagen. Wo tummelst du denn überall?
Also, was du jetzt Krimi erwähnt hast, das war mir eine Herzensangelegenheit. Ich wollte immer ein Krimi schreiben. Das war einfach, das war er so. Und wenn es geht, ein bisschen, wie sagt man, einen mystischen Krimi. Und darum habe ich die Cordula geschrieben. Da geht es um, das ist sehr, sehr mystisch, aber auch sehr brutal. Es gibt insgesamt 3 Tote in dem Film. Und es geht um eine Frau, die vor langer, langer Zeit ermordet wurde und als Geist, sage ich jetzt einmal, zurückkommt und sich rächt am Enkel ihres Mörders. Also das ist der Inhalt der Geschichte. Und die Leute, die das Buch gelesen haben, haben zu mir gesagt, sehr spannend, man kann gar nicht mehr aufhören, wenn man angefangen hat. Das war mein einziger Krimi, ich wollte den einfach einmal schreiben. Und Grimms Märchen auf Borisch, das war eine Idee von einer lieben Kollegin aus meinem Verlag, die hat gesagt, Mensch, das wäre doch einmal eine Sache, Todi, wenn du die Grimms Märchen in deiner Art humorvoll umschreiben kannst auf Borisch. Hat mich sehr gereizt, war das so eine schöne Aufgabe, und dann haben wir das Buch rausgebracht und ich habe eine Lesereise gemacht durch Oberpfälzer und niederbayerische Grundschulen mit diesem Märchenbuch. Die Kinder sind schier ausgeflippt, so hat ihr das gefallen. Weißt du, da kommt dann im Rumpelstilzchen vor, wie dann das Rumpelstilzchen fragt, und weißt du, wie ich heiße? Und dann sagt ihm dann die Frau, heißt du vielleicht Dieter Bohlen? Also so Sachen habe ich da reingeschrieben. Und das war so schön, wenn die Kinder gelacht haben, wie ich das vorgelesen habe. Also ich bin so froh, dass ich das Buch geschrieben habe. Ja, und ansonsten halt meine humorvollen Geschichten und Gedichte über das wahnsinnige Leben an sich.
Und was natürlich immer eine Rolle spielt und was ich jetzt persönlich auch immer so wertvoll finde, zumal auch als jemand, der die sogenannte, ich weiß gar nicht, wie man das so nennen soll, Hochsprache kann, Hochdeutsch oder Nachrichten lesen oder so, aber die Mundart, es muss nicht jeder Mundart kennen, viele Leute haben es nicht, weil man nicht hineingewachsen ist, ja. Aber die Mundart ist schon eine ganz pfundige Sache, weil sie so viele Facetten hat, die in der Schriftsprache im Hochdeutschen gar nicht vorkommen. Das gilt für das Allgäuerische, für jede Mundart, die sagen, oder?
Ja, das gilt für jede Mundart. Es gibt bestimmte Sachverhalte oder Gefühle oder Stimmungen, die kannst du in Hochdeutsch gar nicht ausdrucken. Die kannst du nur im Bayerisch ausdrucken oder nur in deiner Mundart ausdrucken. Und das Schwäbische und das Allgäuerische und das sogar das Sächsische, jetzt haben wir nur uns gesagt, ich finde das so toll, dass es solche Dialekte noch gibt. Hoffentlich sterben sie noch lange nicht aus. Und was mich auch fasziniert, ist diese regionale Abtrennung. Es gibt, ich komme aus Furt im Wald. In der Stadt Furt im Wald redet man furterisch, logisch, und es gibt Ortsteile, die gehören auch zur Stadt Furt im Wald, sind 2 Kilometer weg und da rennt Leute ganz anders. Und sowas fasziniert mich total.
Und jeder, der von da kommt, merkt es und hört es und weiß ganz genau.
Ja, du weißt genau, der kommt aus Bad Kötzting, der muss in der Gegend von Dirschenreit wohnen, genau, das merkst du. Und ich persönlich bin stolz auf meinen Dialekt und wenn es nicht sein muss, dann rede ich nicht Hochdeutsch. Natürlich kann ich Hochdeutsch reden. Ich habe im Gymnasium Deutsch Leistungskurs gehabt und sogar gute Noten. Aber ich finde, man darf seine Herkunft ruhig durchklingen lassen beim Reden. Und ich bin, du hast jetzt oft gesagt, Oberpfälzer, eigentlich, ich bin schon Oberpfälzer, aber eigentlich fühle ich mich als Waldler. Also aha. Ich bin ein Waldler vom Dialekt her.
Aha. Also da kann jetzt ich natürlich nicht mitreden, aber das sind auch so Befindlichkeiten, die einfach die Leute vor Ort wissen und darstellen und ausleben.
Ja, genau. und der Dialekt, ich lebe ja vom Dialekt, also wenn du meine Bücher anschaust, die sind alle im Dialekt geschrieben. Es ist bloß ein bisschen, was hat sich geändert. Also meine ersten, sage ich mal, 3, 4 Bücher, die sind noch brutal oberpfälzerisch geschrieben. Der Bau, der Schnee, geht's auch. Und dann wird dann der, sage ich mal, der Fan, die Fanbase, wenn wir Bayern sagen, der Fankreis größer geworden ist und in ganz Bayern Leute waren, die meine Geschichten gelesen haben, dann habe ich ein bisschen modifiziert, also meinen Schreibstil. Und jetzt, sage ich mal, habe ich ein gepflegteres Bayerisch und nicht mehr so brutal die Oberpfälzer Mundart. Ich hoffe, es nimmt mir keiner übel in meiner geliebten Oberpfalz und betrachtet mich nicht als sprachlicher Verräter, aber du musst dich natürlich, ein bisschen musst du schon anpassen. Wenn du in Österreich Bücher verkaufen willst und in München und in Salzburg, dann musst du schon so schreiben, dass du leider kapieren.
Täte ich sofort unterschreiben, geht mir ähnlich. Ich kann ja nicht, genauso da wie daheim zu fronten, funktioniert bayernweit sicher nicht.
Genau. Übrigens, was du jetzt gerade das Wort wieder gesagt hast, mein absolutes Lieblingswort für alle Allgäuer ist it. Es ist so ein super Wort, it. Du kannst it.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute bei uns zu Gast im Funkhaus aus Furt im Wald angereist. Ein langjähriger Altvertrauter im Bayerischen Rundfunk, der Toni Lauerer. Er hat ein neues Büchlein herausgegeben, passend zur Adventszeit, zur Weihnachtszeit. Vergnügliche Weihnachtsgeschichten heißt Alle Jahre Zwieder. Und jetzt darf ich da kurz vom Klappentext, also von der Rückseite des Büchleins, Toni, darf ich kurz zitieren. Da steht: Winter, Advents, Weihnachtszeit, eine Zeit der Harmonie, des Friedens, der Freude und des Eierkuchens. Alle haben sich lieb, alle sind entspannt. Die Landschaft ist wochenlang dick verschneit und der Frost zaubert wunderschöne Eisblumen an die Fenster der wohlig warmen Stuben, in denen gütige Mütter Bären, Pratzen und Kokoshäuferl backen. Der Papa stapft im weißen Wald durch den hohen Schnee, um für seine Lieben einen wunderschönen Christbaum zu holen. Die Kinderlein, jetzt lacht er schon, die Kinderlein sind den ganzen Tag, das steht so drauf, die Kinderlein sind den ganzen Tag draußen beim Schlittenfahren und erst am Nachmittag kommen sie glücklich und mit roten Bäckchen wieder heim, um dann den Geschichten zu lauschen, die ihnen die liebe Oma erzählt. In der Ecke sitzt der Opa und schnitzt kleine Holzfiguren für die Krippe. Zur Entspannung raucht er eine Pfeife, die gut duftet. Alle freuen sich schon auf die Verwandtschaft, die an Weihnachten zu Besuch kommt. Jetzt spinnt der komplette Laura, Toni. So steht's drauf.
So steht's auf dem Buch, genau. Ja. Genau. Und die mich kennen und meine Fans werden sich gedacht haben, wie sie das erste gelesen haben, die werden sich echt denken, jetzt spinnt der Toni. Was hat er? Jetzt ist er durchgedreht. Genau.
Und das, was ich gerade da zitiert habe und vorgelesen habe, genau das kommt im Buch nicht vor.
Genau das kommt nicht vor, genau. Da kommen die, sage ich mal, die kleinen Katastrophen, die an Weihnachten und im Winter passieren können, die kommen vor.
Gib uns doch einmal eine Kostprobe daraus.
Ich gebe eine Kostprobe. Zuerst einmal, das ist inzwischen fast schon Angewohnheit, ich mache immer 12 kurze Gags. 12 kurze heißt die Rubrik in meinen Büchern. Vielleicht einen kurzen Gag, damit sich alle vorstellen können, um was da ungefähr geht. 2 Freundinnen haben sie getroffen und dann sagt eine: Stell dir vor, mein Franz wünscht sich heuer auf Weihnachten einen Ring. Okay, ein Ring. Das ist aber ungewöhnlich für einen Mann, ein Ring. Ja, was denn für einen Ring? Gold oder Silber? Fleischwurst. Also das war jetzt ein kurzer. Und jetzt einmal eine kleine Leseprobe. Ich habe mir ein Thema ausgesucht. Ich habe einen guten Bekannten, der ist Lehrer an der Grundschule. Und der hat gesagt: Toni, du kannst dir nicht vorstellen, welche Befindlichkeiten inzwischen die Eltern haben, was ihre Kinder betrifft. Und jetzt habe ich gesagt, sag einmal ein Beispiel. Dann hat er gesagt, zum Beispiel, wenn du zum Schlittenfahren gehst mit einer Klasse. Jetzt hat mir ich in meinem Hirn zusammengesponnen, was passieren könnte oder was vor 50 Jahren passiert wäre und was heute passieren könnte, wenn eine Klasse zum Schlittenfahren geht. Darum heißt auch die Überschrift: Die Klasse 3b fährt Schlitten. Schreiben des Lehrers an die Eltern vor 50 Jahren. Liebe Eltern, die Klasse 3b macht übermorgen eine kleine Winterwanderung. Wir treten uns gemeinsam eine Rodelbahn beim sogenannten Schinderbuckel und genießen dann beim fröhlichen Hinuntersausen das herrliche Winterwetter. Bitte ziehen Sie Ihr Kind warm an und geben ihm einen Schlitten mit. Wer keinen Schlitten hat, kann gerne auf dem Schlitten eines Mitschülers mitfahren. Zu zweit macht es nämlich doppelt Spaß. Nach einem gemeinsamen Foto für das Schularchiv kehren wir beim Rutschenwirt ein, denn nach der Bewegung an der frischen Luft werden die Kinder bestimmt Hunger und Durst haben. 3D-Mark für ein Limo, 50 Jahre, ne? 3D-Mark. 3D-Mark für ein Limo und eine Wurstsemmel pro Schüler müssten reichen. Um 13 Uhr sind wir wieder zurück an der Schule und die Kinder können wie gewohnt heimgehen, beziehungsweise die, die es weiter als 3 Kilometer nach Hause haben, mit dem Schulbus heimfahren. Da werden Sie abends bestimmt keine Einschlafprobleme mit Ihren Sprösslingen haben, denn Sport macht, wie wir wissen, rechtschaffen müde. Zum Schluss nochmal, bitte ziehen Sie den Kindern warme Schuhe, winterfeste Kleidung und vor allem eine Mütze an, damit sie sich nicht erkälten. Schöne Grüße, Franz Frimper, Lehrer. So, vor 50 Jahren. Die Schüler und Schülerinnen haben dann das Schreiben des Lehrers den Eltern vorgelegt, die es als erfreulich erachtet haben, dass der Nachwuchs an die frische Luft kommt und sich austoben kann. Lediglich ein Vater gab seinem Sohn einen handgeschriebenen Zettel aus dem Raiffeisen-Bauern-Notizkalender für den Lehrer mit, auf dem stand: Ich, Armin Schlotterer, teile hiermit mit, dass mein Sohn Kurt Schlotterer nicht zum Schlittenfahren mitkommt, indem, dass er keinen Schlitten hat, sondern einen Katar. Also, das 50 Jahre her. Und jetzt hat mir die Gedanken gemacht, was die Eltern auf so einen Brief des Lehrers heute schreiben würden. Ich habe mir mehrere Eltern ausgesucht, ich möchte aber jetzt das nicht zu sehr in die Länge ziehen. Also eine Rechtsanwältin namens Fronholer Zank hat zum Beispiel geschrieben, eine Psychologin hat geschrieben, aber ich möchte jetzt die Antwort oder das Schreiben eines Arztes vorlesen. Dr. Meinolf Schrecker, Arzt, schreibt auf den Brief des Lehrers Folgendes. Die Durchführung von Freiluftsport wird meinerseits grundsätzlich begrüßt, da klare Winterluft das Immunsystem stärkt, insbesondere der Bronchialtrakt wird, sofern nicht akut geschwächt, abgehärtet. Ich fordere jedoch ausdrücklich, dass die Schlittenfahrten zwanglos durchgeführt werden und keinerlei Wettbewerbscharakter haben. Mein Sohn Timo verfügt über eine äußerst geringe Frustrationstoleranz bei Niederlagen aller Art, was auf ein traumatisches Erlebnis im Alter von 6 Jahren zurückzuführen ist. Seinerzeit belegte er beim Abschlussrennen des Kinderskikurses bei 17 Teilnehmern mit Abstand den 18. Platz, da ein Kind beim Rennen mitgefahren war, das den Skikurs gar nicht absolviert hatte. Der große Zeitverlust resultierte daraus, dass er gegen eine stattliche Buche gefahren war, die er eigentlich umfahren hätte sollen. Er hat vermutlich den Bestandteil um des Wortes umfahren falsch interpretiert und gemeint, es hieße umfahren. Er wurde daraufhin von den anderen Kindern brutalst verhöhnt, verließ weinend unter Zurücklassung seiner Skier den Hang und hat seitdem Angst vor Bäumen grundsätzlich und Panik vor Buchen. Unmittelbar nach dem Skiunfall weigerte er sich sogar, ein Buch zu lesen, da er der Meinung war, ein Buch stamme wegen der Namensähnlichkeit von der Buche ab. Erst durch mehrere Sitzungen beim Kinderpsychologen und Gespräche mit dem zuständigen Förster ließ er sich überzeugen. Also bitte, Sport ja, Rennen nein. Und wer wissen möchte, was die Psychologin geschrieben hat und was die Rechtsanwältin geschrieben hat, ich empfehle alle Jahre zwider, weil da steht's drin.
Vergnügliche Weihnachtsgeschichten von Toni Laurer, erschienen im
Battenberg-Gittel-Verlag.
Battenberg-Gittel-Verlag. Genau. Und Toni Laurer, heute bei uns im Studio, freut mich sehr, dass du da bist. Der Kabarettist Toni Laurer ist bei uns zu Gast, hier in Habe die Ehre auf BR Heimat. Er hat sein mittlerweile 20. Buch herausgebracht, alle Jahre zwider, vergnügliche Weihnachtsgeschichten. Wir haben gerade eine Kostprobe daraus gekriegt. Toni, wie viele Geschichten sind es insgesamt? Ein bisschen über 40, was in diesem Büchlein 160 Seiten versammelt sind, oder?
Ja, soweit ich für mich als Verzeichnis, so ein bisschen über 40 sind es, ja, genau. Kleine, kurze Gags oder auch schöne Geschichten, Aufsätze. Einer zum Beispiel geht über das Gespräch im Stall der Tiere in der Heiligen Nacht, weil da können, das weißt du ja, da können die Tiere reden. Und dann besprechen sie halt, was das ganze Jahr über so passiert ist. Es geht los mit der Sau Gruncini, mit den Kindern Häcksel und Rüpperl und. Also so Sachen, aber auch kurze Gags.
Ich habe es in einem Interview mit dir gelesen, was von diesem Buch auch dann gehandelt hat. Und es sind Geschichten, die du nicht erfunden hast, sondern die du den Leuten sozusagen abgeschaut hast oder den Leuten aufs Maul geschaut hast, oder wie?
Da erwischt jetzt einen sehr wahren Punkt, ja. Also ich bin einer, ich kann mich nicht hinsetzen und mir einfach irgendeinen Schmarrn ausdenken. Das kann ich nicht. Ich brauche andere Jungen. Ich brauche entweder eigene Erlebnisse oder ich brauche Beobachtungen. Ich bin auch einer, der sehr gern allein, unerkannt, wenn es gang, in einem Biergarten oder wo sitzt, wo mich keiner kennt und einfach schauen und losen, wenn wir mir sagen, in der Oberpfalz zuhören, was die Leute sagen, zum Beispiel Gespräche zwischen Opa und Enkel oder Eltern und Kindern, das ist ein Quell. Du musst bloß immer genau hinschauen, genau hinhören und da kommen meine Ideen her. Das ist also nichts frei erfunden, alles irgendwie erlebt oder gesehen oder gehört. Oder erzählt bekommen, passiert mir auch.
Natürlich, du in deiner Funktion auch als Beamter, der viel mit den Menschen zu tun hat, kriegt da natürlich schon auch immer was mit.
Ja, natürlich, weil nichts ist menschlicher als die Menschen.
Du selber, jetzt mal von den Büchern abgesehen, du bist ja auch live zu erleben. Was sind deine nächsten Termine? Gibt's heuer noch was?
Heuer bin ich bloß noch zweimal auf private Weihnachtsfeiern gebucht, Firmenfeiern und dann nichts mehr, weil ich mache immer traditionell so zwischen 20. Dezember und 20. Januar Pause. Einmal muss da für die Familie da sein und einmal durchschnaufen und so Gott will, auch ein bisschen Skifahren, wenn es einmal schneien darf. Nächstes Jahr haben wir schon einen Tourplan. Ich bin nächstes Jahr dreimal auf jeden Fall in München. Einmal im Schlachthof und zweimal sogar auf der Iberl-Bühne. Ich freue mich schon auf mein Münchner Publikum. Ich war ja vor kurzem auf der Iberl-Bühne, waren wir ausverkauft, haben eine super Stimmung gehabt. Wann, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber steht alles im Internet in der heutigen Zeit.
Kann man schauen auf der Homepage von Toni Lauerer. Genau. Diese Sendung kann man natürlich auch nachhören als Podcast. Da sind wir dann auch nochmal dabei. Ja, Toni Lauerer, vergelt's Gott, dass du aus der Oberpfalz den Weg auf dich genommen hast und nach München gefahren bist, zusammen mit deiner Frau. Was gibt's heute noch?
Heute gibt es noch eine große Freude für uns beide. Wir werden unseren Sohn mit Schwiegertochter und Enkel besuchen. Wir sind Großeltern geworden vor 9 Monaten und ich freue mich jetzt sehr, sehr auf unseren Philipp. Das wird ein Genuss. Und dann geht es wieder ins Auto und dann geht es wieder in die Heimat, heim in den Bayerischen Wald. Aber bei dem Wetter ist das ein Genuss. Also so sehr ich den Schnee liebe, aber wenn es natürlich kurz vor Weihnachten ohne glatte Straße und ohne Schneetreiben in Ruhe Auto fahren kannst, das ist auch was wert.
Als Autofahrer hat man da andere Sicht als, ja, als einer, der Schlitten fahren will.
Ja. Genau.
Du warst kürzlich noch unterwegs mit den Reitschwestern und das passt jetzt nämlich ganz gut dazu, weil du für den Ausklang einen Musikwunsch hast, der zur Heimat passt und zu den Reitschwestern. Das musst jetzt du ansagen. Ne?
Ja, genau. Ich war mit der Susi Reit und ihren Mannen, sage ich jetzt einmal, auf der Bühne in Furt im Wald. Weihnachtsprogramm war sehr, sehr schön. Und das Lieblingslied ist für mich von den Reitschwestern »Wisst's, wo mein Heimat ist?« Ich finde, die singen das so wunderschön. Und ich habe zum Johannes gesagt, bitte, wenn du das zum Abschied spielen kannst, das war eine große Freude. Und der Johannes ist ein Zauberer, der drückt am Kopf, zack, bumm, ist das Liedl da. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Bitte bleibt gesund, allen ein schönes Fest, einen guten Rutsch und ein hoffentlich friedlicheres 2025. Das wünsche ich uns alle. Pfiat euch.
Pfiat die Toni. Danke für den Besuch.
Servus.